Der Professor Steger hat es in seinem letzten Vortrag ja schon anklingen lassen, die Inzidenz des Mammakarzinoms steigt. Wir haben gesehen, dass mehr Frauen in Österreich jedes Jahr an Brustkrebs erkranken und das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt Gründe, die mit unserem Lebensstil zu tun haben. Das sind wahrscheinlich jene Faktoren, die dazu führen, dass das Mammakarzinom in seiner Häufigkeit in Österreich zunimmt. Frauen bekommen immer später Kinder. Das Alter zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes ist immer höher. Wir bekommen, das hat ernährungsphysiologische Gründe, häufiger früher die erste Regel und kommen später in den Wechsel. Und das alles sind Risikofaktoren. Sie erhöhen das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, um den Faktor 2, 1,5, 1,3. Das heißt, es sind Faktoren, die das Risiko ein wenig erhöhen. Die Hormonersatztherapie, die so oft verteufelt wird und von der wir ja in den letzten Jahren immer weniger gehört haben, erhöht auch das Risiko an Brustkrebs. Allerdings, wenn Sie sich das anschauen, es ist durchaus in jenem Bereich, den andere Risikofaktoren ebenfalls ausmachen. Eine stattgehabte Biopsie mit einem auffälligen histologischen Ergebnis, noch nicht Krebs, aber eine Vorstufe von Krebs, eine dichte Brust und eine vorangegangene Bestrahlung der Brustwand sind Risikofaktoren, die das Risiko an Brustkrebs zu erkranken um den Faktor 4-5 erhöhen. Also das ist schon eine deutliche Risikozunahme, die wir hier sehen. Und das österreichische nationale Screening-Programm kommt dem auch entgegen mit einem risikoadaptierten Screening, das eben auch eine jährliche Mammographie vorsieht in genau jener Gruppe von Frauen, die ein intermediär erhöhtes Risiko haben. Aber Sie sehen hier ganz deutlich am linken Ende des Spektrums, es gibt einen Parameter, einen Faktor, der schlägt, was das Risiko angeht, alle anderen Faktoren und das ist das Vorkommen einer BRCA1 oder BRCA2 Mutation. Was ist BRCA1 und BRCA2? Das sind Gene, die für ein Eiweißmolekül kodieren, das bei der Reparatur von Einzel- und Doppelstrangbrüchen eine wichtige Rolle spielen, eine Schlüsselrolle spielen, könnte man fast sagen, und deren Funktion durch ein intaktes Gen gewährleistet ist. Wenn das Gen defekt ist, wenn es hier Schreibfehler, Übertragungsfehler gibt, die im Sinne einer Keimbahnmutation alle Zellen des menschlichen Körpers betreffen, dann ist die Reparaturfunktion dieser Eiweißmoleküle kompromittiert und Doppelstrangbrüche können nicht mehr repariert werden. Und das ist von ganz großer klinischer Bedeutung, denn das führt dazu, dass mit der Zeit, und wir alle haben ja immer wieder diese Events, dass es zu einem Doppelstrangbruch kommt, durch die Sonne, durch die Ernährung, durch viele andere Umweltfaktoren, dann kann eben dieser Defekt nicht mehr repariert werden. Wir schätzen, dass eine von 300 bis 500 Personen, und das sind Männer und Frauen eingeschlossen, eine solche Keimbahnmutation tragen. Ganz wichtig, es trifft nicht nur Frauen, nur die haben leider Gottes ein deutlich erhöhtes Risiko. Es kann natürlich auch Männer treffen. Wir schätzen, dass 9-10% aller Patienten und Patientinnen, die Sie in Ihrer Ordination als Allgemeinmediziner sehen oder die Sie in Ihrer Tätigkeit als Schwester und Krankenpfleger sehen, eine familiäre Disposition aufweisen, die ein genaueres Nachfragen wahrscheinlich notwendig machen würde. Frauen, die eine Screening-Mammographie machen, eine ganz normale zweijährige Screening-Mammographie, sind nicht alle von einem normalen und gleichen Risiko, sondern sollten vielleicht auch ein jährliches Mammographie-Screening durchführen lassen. 6% in etwa sind das. Und wir wissen, dass etwa 5% aller Brustkrebspatienten Träger einer Mutation in BRCA1 und BRCA2 sind. Wir wissen, dass es eine Reihe von anderen Genen gibt, die ihr Risiko zu erkranken verändern, modifizieren. Und das können Gene sein, die die Namen ATM oder CHECK2 oder BALB2 tragen, Gene, die meistens auch in diesen Reparaturprozess involviert sind. Und wir schätzen, dass etwa 30-40% aller Mammakarzinome eine genetische Basis haben. Diese Gene können wir zum Teil identifizieren, zum Teil nicht. Wir tun es routinemäßig im AKH für BRCA1 und BRCA2, experimentell tun wir es für eine Reihe von anderen Genen auch. Aber wir wissen, dass diese Genveränderungen in anderen Genen keine klinische Konsequenz haben. Sie machen vielleicht Verunsicherung, sie sorgen zu Verunsicherung bei Arzt und Patientin, aber haben keine medizinische Konsequenz zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt also sogenannte moderat penetrante Gene, die das Risiko um den Faktor 1,5 bis 5 erhöhen. Wir haben es zuvor gesehen, das sind eben jene, die familiär sind. Und es gibt eine Reihe von Modifikationen in Genen, die das Risiko entweder etwas erhöhen oder vielleicht sogar erniedrigen. Das heißt, es gibt genetische Veränderungen, die unter Umständen sogar vor Brustkrebs schützen. Aber herausragend, und das ist ganz gewichtig, sind BRCA1 und BRCA2. Mutationen in einem dieser beiden Gene führen zu einer Lebenszeitwahrscheinlichkeit von bis zu 87% im Laufe des Lebens am Brustkrebs zu erkranken und von bis zu 50% am Eierstockkrebs zu erkranken und Betroffene erkranken früh. Das ist eine ganz wichtige Information. Die ersten Fälle von Brustkrebs sehen wir bereits ab dem 25. Lebensjahr. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit rapide bergan. Sie können es hier an der roten Kurve sehen. Das gilt für BRCA1 und BRCA2 gleichermaßen. Und etwa die Hälfte aller betroffenen Mutationsträger sind zum 50. Geburtstag bereits am Brustkrebs erkrankt. Also besonders junges Kollektiv. Beim Ovarialkarzinom, beim Eierstockkrebs, ist es ein bisschen nach hinten verschoben. Da beginnen die ersten Frauen so mit etwa 40 zu erkranken. Und dann kommt es auch zu einem steilen Anstieg der Kurse. Und wir schätzen, dass 30-50% aller betroffenen Frauen, wenn sie sich nicht einer vorbeugenden Operation unterziehen, im Laufe des Lebens ebenfalls erkranken. BRCA1 und BRCA2 haben einen autosomal dominanten Erbgang. Das bedeutet, dass eine der beiden Allele sind die beiden Genkopien, defekt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses defekte Gen an die Nachkommenschaft weitergegeben wird, liegt bei 50%. Ich sage immer, das ist wie ein Münzwurf, das ist ein gemeiner und blöder Vergleich, aber es ist tatsächlich so, bei jeder Geburt wird eine Münze geworfen, Mutation, ja oder nein. Und wenn Sie eine Mutation vererbt bekommen, können Sie die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auch weitergeben an Ihre Nachkommen. Wenn Sie diese Mutation nicht vererbt bekommen haben von Vater oder von Mutter, so stirbt die aus. Wie geht man nun vor, wenn man Frauen und Männer mit einer BRCA-Mutation identifizieren möchte? Nun, man kann alle Österreicherinnen und alle Österreicher testen. Das ist die einfachste Methode, um herauszufinden, alle Frauen und alle Männer mit einer BRCA-Mutation. Das hat ja auch medizinische Konsequenzen. Aber das ist natürlich nicht durchführbar. Das ist ethisch nicht in Ordnung, denn nicht jeder möchte das Mutationsergebnis kennen. Das ist technisch fast nicht durchführbar. Es würde enorme Summen verschlingen und braucht einfach sehr lange bis zur Auswertung. Das heißt, alle Menschen ungerichtet zu testen, ist nicht sehr sinnvoll. Und es ist auch keine gute Idee, mal eben wissen zu wollen, ob man jetzt auch so eine Genveränderung hat, wenn man keine Disposition hat. Nun kann man alle Frauen mit Brustkrebs untersuchen. Das ist eine Möglichkeit. Da erwischt man 5%, haben wir gelernt. Doch ein gerüttelt Maß an Frauen mit einer Mutation. Man kann alle Frauen, die eine familiäre Geschichte haben, untersuchen, das heißt Frauen, bei denen in der Verwandtschaft Tanten, Cousinen, auch Onkel, was das männliche Mammakarzinom angeht, die also am Mammakarzinom erkrankt sind, vielleicht auch am Ovarialkarzinom erkrankt sind. Da wischen wir auch viele Mutationsträger, denn diese Erkrankung kommt hier in betroffenen Familien besonders häufig vor. Und wahrscheinlich ist es am klügsten, eine Kombination von beiden zu machen. Die Eigenanamnese, also die eigene Betroffenheit, besonders dann, wenn die Krebserkrankung früh entstanden ist oder wenn ein bestimmter Krebssubtyp vorliegt, und die Familienanamnese gemeinsam zu betrachten. Und ich habe gerade den Subtyp erwähnt. Sie haben von Professor Steger gehört, dass es Tumoren gibt, die besonders aggressiv sind, die sogenannten triple-negativen Mammakarzinome. Und diese Gruppe von Karzinomen ist häufig mit dem Vorliegen einer BRCA1-Mutation vergesellschaftet, und das gerade bei jungen Frauen. Und wir sehen mehr und mehr junge Frauen mit triple-negativen Mammakarzinom, also da fehlen der Östrogenrezeptor, der Progesteronrezeptor und der HER2-Rezeptor an der Oberfläche der Tumorzellen. Bei solchen Frauen macht sehr häufig BRCA1 und BRCA2 die Ursache für die Krebserkrankung aus. Wir haben in Österreich die glückliche Situation, dass wir ein kostenloses Testprogramm anbieten können, allen Frauen, die eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Mutation haben von über 20%. Das ist immer dann der Fall, wenn beispielsweise ein Familienmitglied vor dem 35. Lebensjahr erkrankt ist oder drei Personen in einer Linie mütterlicherseits oder väterlicherseits vor dem 60. Lebensjahr oder wenn es in der Familie zwei Fälle von Brustkrebs gibt, einer davon vor dem 50. aufgetreten ist. Oder die Kombination von Brust- und Eierstockkrebs oder zwei Ovarialkarzinome. Sie sehen hier auf der Liste die Indikationskriterien. Und ganz wichtig ist, dass eben auch alle Frauen mit einem triple-negativen Mammakarzinom, besonders wenn sie vor dem 60. Lebensjahr erkrankt sind, sich qualifizieren für einen kostenlosen Gentest. Sie haben also nun einen Gentest durchführen lassen und haben das Ergebnis Mutation vorliegen, Keimbahnmutation vorliegen bekommen. Was können Sie jetzt tun? Nun, es gibt im Prinzip drei Säulen des Umgangs mit dieser Erkrankung. Es gibt die Möglichkeit der Früherkennung, der Screening. Es gibt die Möglichkeiten der Chemoprävention. Die sind leider Gottes derzeit relativ eingeschränkt. Es gibt nicht wirklich stabile Daten, die eine Chemoprävention bei Frauen mit einer BRCA-Mutation empfehlen würden. Und dann gibt es das, was Angelina Jolie ja mit großer Aufmerksamkeit vor einigen Jahren gemacht hat, nämlich eine vorbeugende Entfernung des Brustdrüsengewebes und ein paar Jahre später eine vorbeugende Entfernung des Eierstockgewebes. Das sind risikoreduzierende Operationen. Lassen Sie mich vielleicht mit der Früherkennung beginnen. Da haben wir ein Schema, das ziemlich dem internationalen Empfehlungen entspricht. Wir schlagen vor, eine regelmäßige Mammographie ab dem 35. Lebensjahr durchführen zu lassen. Vorher macht es nicht viel Sinn, weil erstens doch eine gewisse Strahlenexposition auftritt und zum anderen das Brustdrüsengewebe üblicherweise relativ dicht ist und eine Mammographie da nicht so genau diskriminieren kann. Aber die Kernspintomographie, das ist die Methode, weil das müssen Sie machen. Das ist eine Untersuchung, mit der man bereits mit dem 25. Lebensjahr beginnt oder 5 Jahre vor der ersten Erkrankung. Sie haben ja schon gehört, mit 25 beginnen die ersten Frauen zu erkranken. Und dann gibt es noch die Möglichkeit einer Vaginalsonographie, einer Tumormarker-Analyse zur Früherkennung des Ovarialkarzinoms. Aber ich fürchte leider, dass es derzeit noch keine wirklich gute Früherkennung des Ovarialkarzinoms gibt. Beim Mammakarzinom ist das anders. Da hat sich tatsächlich gezeigt, dass man Brustkrebs früher erkennen kann, wenn man die MRT-Untersuchung durchführt. Hier eine ganz bemerkenswerte Studie aus Kanada, die untersucht hat, Frauen mit einer BRCA1 oder BRCA2-Mutation oder auch Risikofrauen, die jährlich eine Mammographie gemacht haben, das ist die blaue Linie, oder die jährlich eine Kernspintomographie, eine MRI-Untersuchung durchgeführt haben, das ist die gelbe Linie. Und da sehen Sie, dass beide Modalitäten Brustkrebs erkennen. Nicht sehr spektakulär, aber das nächste Slide zeigt Ihnen, Mammakarzinom im Frühstadium, also im präinvasiven Stadium, im sogenannten duktalen Karzinom in situ, und im Stadium 1 des Mammakarzinoms. Da ist die MRI-Untersuchung besser. Sie können mehr Mammakarzinom in Frühstadien entdecken, gelbe Kurve über der blauen Kurve. Und das geradezu umgekehrte Bild, seitenverkehrte Bild, finden Sie, wenn es um die fortgeschrittenen Stadien geht. Hier typischerweise die Entdeckung von fortgeschrittenen Tumorstadien mit der Mammographie. Und die fortgeschrittenen Stadien haben Sie schon früher erkannt mit der MRT-Untersuchung. Wir selbst haben in Wien eine Studie durchgeführt vor einigen Jahren bei Frauen mit einer BRCA1 oder BRCA2-Mutation oder einem hohen familiären Risiko. Und wir haben zeigen können, dass die große Mehrzahl der Mammakarzinome tatsächlich durch die Kernspintomographie entdeckt wurde und ausschließlich durch die Kernspintomographie. Das ist ganz bemerkenswert. 45% sind nur im MRT aufgeschieden. Lediglich 5% der Mammakarzinome konnten ausschließlich mit der Mammographie diagnostiziert werden und kein einziges zusätzliches Karzinom konnte durch den Ultraschall untersucht werden. Deswegen Kombination von MRI und Mammographie. Und das ist unabhängig vom Alter, der Brustdichte, dem Mutationsstatus oder andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen können. Aus diesem Grund beginnen wir eben die MRT-Untersuchung mit dem 25. Lebensjahr. Das ist die Früherkennung vom Mammakarzinom. Eine Früherkennung vom Ovarialkarzinom gibt es leider schlecht. Da kann ich Ihnen wirklich nicht beeindruckende Daten zeigen. Hier ist wahrscheinlich die prophylaktische Entfernung des Organs die sinnvollere Wahl. Was für Optionen haben wir, was das prophylaktische Setting an, prophylaktische Entfernung von Brustdrüsengewebe zunächst? Da hat es durch die Entwicklung und durch den Einsatz von sogenannten azellulären Matrizes, das im Grunde genommen Haut, die aus einem Schwein oder einem fetalen Rind gewonnen wird, eine regelrechte Revolution gegeben, die es uns ermöglicht, nun eine Entfernung des Brustdrüsengewebes und eine konsekutive Aufbauoperation in einem Schritt durchzuführen. Und die kosmetischen Ergebnisse können sich, glaube ich, sehen lassen. Sie sehen hier auf der linken Seite eine Patientin mit einer BRCA1-Mutation, die ist gerade mal 27 Jahre alt und war eigentlich vor der Operation ein wenig unglücklich über die Größe und die Form der Brüste. Und wir haben hier eine Schnitttechnik in der Supramehrfalte gewählt. Das heißt, wir haben hier unter der Brust eine Schnittführung gewählt, das größere Implantat hier eingesetzt, weil sich das die Patienten gewünscht haben, die Größe korrigiert, die Form korrigiert. Ich glaube, das kosmetische Ergebnis ist gut und prophylaktische Operation bedeutet eben nicht, vorne flach zu sein. Ganz wichtig, wenn Sie eine Mutation tragen in sich, wenn Sie schon am Mammakarzinom erkrankt sind und möglicherweise eine Brustentfernung auf einer Seite haben durchführen lassen, so schützt Sie die Entfernung des kontralateralen Organs, also der zweiten Brust auf der anderen Seite, ebenfalls vor dem natürlich Neuerkranken, aber es erhöht sogar die Überlebenschancen. Ganz ein wichtiger Punkt, wenn Sie bereits erkrankt sind und eine Brustentfernung durchführen haben lassen und eine Mutation haben, dann macht es immer noch Sinn, die zweite Brust ebenfalls zu entfernen und vielleicht wieder aufzubauen. Das erhöht die Überlebenschancen ganz dramatisch und ganz signifikant. In noch höherem Maße tritt das wahrscheinlich für die Entfernung der Eierstöcke und der Eileiter zu. Wir haben gesehen, dass es durch die Entfernung dieses Organes dazu kommt, dass man praktisch nicht mehr am Eierstockkrebs erkranken kann. Und wenn ich das Organ entferne, dann kann ich nicht mehr daran erkranken. Der Effekt auf das Brustkrebsrisiko ist umstritten. Man hat vorher geglaubt, dass das Brustkrebsrisiko sich reduziert. Heute wissen wir, dass es möglicherweise gar nicht so sehr der Fall ist. Aber hier wiederum Entfernung der Eierstöcke und der Eileiter führt zu einer besseren Überlebenschance. Also die All-Cause-Mortality, die Gesamtmortalität, fällt hier signifikant ab. Und ganz zum Schluss, und da schließe ich mich an das, was Professor Steger gesagt hat, an, noch ein kleiner Ausblick in Therapien, noch nicht in die Prävention, aber in die Therapie von BRCA-assoziierten Mammakarzinom. Es gibt seit 2 Jahren zugelassen beim Ovarialkarzinom und derzeit massiv in Studien untersucht, sogenannte PARP-Inhibitoren. PARP-Inhibitoren haben einen Einfluss auf den Reparaturmechanismus von Doppelstrangbrüchen. Ich möchte das aus Zeitgründen nicht weiter erklären, aber sie sind sehr, sehr beeindruckend im Ovarialkarzinom. Da führen sie zu einer praktisch Verdreifachung des progressionsfreien Überlebens und das ist für Frauen mit einem Ovarialkarzinom natürlich ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität und Lebenszeit, der hier aufgetreten ist. Und das ist eine sehr, sehr spezifische Therapie, die wir jetzt auch beim Mammakarzinom untersuchen. Hier in Österreich gibt es eine große Studie, die Olympiastudie, die Teil eines noch größeren Studienkonsortiums ist, die bei Frauen mit einer BRCA-Mutation durchgeführt wird, die derzeit in Österreich läuft und die für Frauen mit einem triple-negativen Mammakarzinom, aber auch mit einer besonderen Form des rezeptorpositiven Mammakarzinoms durchgeführt werden kann, wenn eine BRCA-Mutation vorliegt. Und es ist eine orale, gut verträgliche Therapie, die hier angeboten wird, die hoffentlich den Zeitraum bis zum Wiederauftreten des Karzinoms noch weiter hinauszögert. Und diese Studien gibt es sowohl inzwischen im fortgeschrittenen metastasierten Setting als auch im neoadjuvanten Setting. Man hat uns früher sehr häufig vorgeworfen, na, ihr macht eine Mutationsanalyse und dann sagt es der Frau, sie haben eine Mutation und kann gar nichts dagegen tun. Das stimmt natürlich nicht. Man kann heute sehr viel tun. Das Erkennen einer Mutation ist das Erkennen von Gefahren, auf die man Antworten geben kann. Es bedeutet beispielsweise ein besseres Ansprechen auf eine bestimmte Art der Chemotherapie. Eine Mutation bedeutet auch die Möglichkeit einer vorsorglichen Entfernung der zweiten Brust. Wir haben gesehen, das bringt einen echten Überlebensvorteil. Und letztendlich sind wir jetzt dabei, mit einer völlig neuen Therapie mit sogenannten PARP-Inhibitoren Überlebenschancen bei Frauen mit einer Mutation noch weiter zu verbessern. Und wenn Sie sich von diesem Vortrag nur eines mitnehmen oder 2 Dinge mitnehmen, wenn Sie so wollen, dann bitte denken Sie an das Vorliegen einer BRCA-Mutation bei allen Frauen, die jung erkranken, also unter dem 40. unter dem 35. Lebensjahr und besonders bei jenen Frauen, die Ihnen angeben bei der Anamnese, ja, da gibt es die eine oder die andere Verwandte, die ebenfalls am Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt sind. Also junges Alter und familiäre Anamnese, ganz wichtige Faktoren. Zum Schluss lade ich Sie noch ein für einen Kongress der Senologie, bei dem Sie all das, was Sie heute hören werden und noch viel mehr erfahren werden. Das ist der Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Senologie, die Jahrestagung, die vom 21. bis zum 26. Mai 2017 in Mallorca stattfindet. Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Christian, für den schönen Vortrag. Wir haben natürlich auch, wenn man nicht digital ist, sondern hier sprechen will, die Möglichkeit, die Bitte ist nur ins Mikrofon, weil sonst geht es nicht in den Stream.
Erhöht das Vorliegen eines mehrherdigen Mammakarzinoms die Wahrscheinlichkeit einer Mutation?
Das ist eine gute Frage, nicht notwendigerweise. Wir sehen das multizentrische und das multifokale Mammakarzinom, das Sie hier sehen. Das ist aber keine typische Eigenschaft einer Patientin mit einer BRCA-Mutation, aber es gibt typische Vorstufen, sogenannte flache Atypien, die uns schon einen Hinweis darauf geben, dass eine Mutation vorliegt. Und all diese biologischen Eigenschaften und diese Findings in der Mammographie, die sind indikativ für das Vorliegen einer Mutation. Das ist sozusagen der kausale Zusammenhang.
Sie haben erwähnt, dass die MRT-Untersuchung der Brust die Mammographie weit überlegen ist in diesem Fall. Warum macht man dann noch eine Mammographie? Genügt nicht einfach die MRT-Untersuchung der Brust, ohne dass man das Risiko des Quetschens der Brust und der Durchstrahlung der Brust, die ja wieder zu genetischen Brüchen führen kann, im Auge hat?
Ja, Sie haben da etwas sehr Wahres gesagt. Wir glauben zunehmend, dass bei BRCA2-Mutationsträgern wahrscheinlich der Benefit der Mammographie, der zusätzlichen Mammographie ab 35 marginal ist, nicht wirklich groß ist. Und es gibt schon Überlegungen, rein auf eine MRT-Untersuchung sich zu reduzieren. Aber Sie haben eben auch die Daten aus Wien gesehen, die zeigen, dass in 5% der Fälle tatsächlich die Mammographie, wenn sie ab dem 35. Lebensjahr eingesetzt wird, noch ein paar Karzinome mehr detektieren kann.
Also ich glaube, das muss man schon, das gilt ausschließlich für die Mutationsträgerinnen, also für eine von 20, und insgesamt ist es genau falsch. Da ist die Mammographie die Untersuchung der Wahl, und wir sehen, dass wir durch übertriebene MR-Anwendung viel mehr Schlechtes tun als Gutes, nur um das ganz klar zu sagen.
Wenn die Gene ja schon von Geburt an angelegt sind, was löst es aus, dass diese Gene dann quasi aktiv werden und einen Tumor verursachen? Das Kind oder das Mädchen hat ja schon seit Geburt diese Genmutation.
Das stimmt, das ist ein kleiner Exkurs in die Genetik. Was das hereditäre BRCA-Syndrom angeht, also die Keimbaumutation, so sind in allen Zellen des Körpers ist eine Kopie der beiden Allele defekt. Sie haben ein funktionstüchtiges Gen und sie haben ein defektes Gen. Ein Gen, dass wenn es umgeschrieben wird in ein Protein, in ein Eiweißmolekül, ein defektes Eiweißmolekül produziert. Es gibt aber immer noch eine funktionstüchtige Matrize. Solange diese zweite funktionstüchtige Matrize existiert, und das passiert ja am Anfang des Lebens, solange sind sie in der Lage, ein funktionstüchtiges Molekül, ein Eiweißmolekül herzustellen und der Reparaturmechanismus funktioniert. Jetzt ist es ein stochastischer Prozess, dass irgendwann einmal mit der Zeit möglicherweise das zweite Allel, also das zweite, das intakte Gen, defekt wird. Das kann durch eine Mutation passieren, das können epigenetische Ursachen sein, das heißt, bei der Aktivierung des Gens gibt es ein Problem, der Methylierungsprozess funktioniert nicht so richtig. Und dieses zweite Allel ist jetzt auch defekt. Jetzt haben Sie zwei Baupläne, von denen kein funktionstüchtiges Eiweiß mehr geschrieben werden kann. Und das ist eine Situation, wo ein Doppelstrangdefekt nicht mehr repariert werden kann. Und das ist die Situation, wo Brustkrebs auftritt. Deswegen sehen Sie ja geradezu Brustkrebs bei jungen Frauen, bei 25-jährigen Frauen. Ja? Weil da ist der Moment gekommen, dass erstens das zweite Allel inaktiviert wird, das erste Allel war ja schon von Geburt an aktiviert, und zweitens ist es zu einem Event gekommen, wie gesagt, das können environmentale Faktoren sein, das kann Bestrahlung sein, das kann Toxine sein, wir wissen es nicht, dass es eben zu einem Doppelstrangbruch gekommen ist. Und der wird jetzt nicht mehr repariert. Es kommt zu einer erhöhten genomischen Instabilität und das führt eben zur Entstehung von Krebs. Das ist so, wie wir uns vorstellen, wie Brustkrebs bei Mutationsträgern entsteht.
Okay. Christian, ich glaube, du hast sehr wichtige Take-Home-Message für Awareness gesagt. Also bei jungen Frauen denken, bei Frauen mit echter gehäufter Familienanamnese. Das steht aber natürlich in einem Spannungsfeld mit Panik. Und das sieht man auch zum Teil an den Fragen, ist es für eine Patientin, die keine Genmutation hat, ratsam, sich die Brüste entfernen zu lassen? Was ist da die Take-Home-Message?
Also da werden wir immer wieder mit dieser Frage konfrontiert und die Antwort ist nein. Es wird das Risiko bei Nicht-Mutationsträgern häufig überschätzt, sehr häufig überschätzt, und zwar von der Patientin wie auch vom Arzt. Und wenn ich das Risiko zu erkranken überschätze, dann überschätze ich auch den Benefit einer prophylaktischen Operation. Und das ist leider Gottes etwas, was häufig passiert. Wir sind hier sehr, sehr restriktiv. Denn ich habe Ihnen schöne Bilder gezeigt, ein schöner Aufbau. Diese Operationen sind nach wie vor komplikationsreich, das muss man ganz offen sagen. Es kann auch schiefgehen. Und dann haben Sie eine nicht mehr so schöne Brust und keinen wirklichen Gewinn davon. Also ganz, ganz wichtig, bei identifizierten Mutationsträger, und ich spreche jetzt nur von BRCA1 und BRCA2, ich spreche nicht von diesen intermediären Risikogenen, da macht es Sinn, eine prophylaktische Operation durchzuführen. Und da ist der Wert in Bezug auf das Überleben auch ganz klar dokumentiert. Aber bei allen anderen ist das nicht so. Und bei Abwesenheit einer Mutation, das kann man ja testen, dafür ist ja der Test da, würde ich explizit von einer vorbeugenden Operation abraten.
Danke für die klare und auch sehr, sehr wichtige Botschaft, gerade aus deinem Mund. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen ansehen, aber eine Frage nach den Männern. 1% der Mammakarzinome in Österreich derzeit sind bei Männern. Die Prognose ist oft schlechter, die Entdeckung später, weil man nicht dran denkt. Also es hat jetzt nicht unmittelbar damit was zu tun, aber natürlich das Genthema bei familiärer Häufung stellt sich auch bei Männern, aber es ist Gott sei Dank sehr selten.
Also das Risiko erhöht sich um den Faktor 2 bis 3. Es gibt 70 unglückliche Männer mit einem Brustkrebs in Österreich. Das ist so in etwa die Relation.
Und dann war noch eine Frage, ich bin schon 29, wieso wurde mir noch nie geraten, ein Brust-MR zu machen?
Das hat viele Gründe. Möglicherweise, weil sie es nicht benötigen und weil sie einen Nachteil durch die Brust-MR haben. Der Professor Gnant hat es ja schon gesagt, Frauen, die ein normales Risiko haben oder ein leicht erhöhtes Risiko, haben keinen Vorteil von der MRT-Untersuchung. Sie haben im Gegenteil dazu, sie haben einen Nachteil im Möglichen, denn sie haben häufiger Biopsien, weil die MRT-Untersuchung mit mehr falsch positiven Ergebnissen assoziiert. Das heißt, sie machen eine MR, man findet was, weil es zum Beispiel am falschen Zyklustag durchgeführt worden ist. Man macht eine Biopsie, man macht eine Operation, gratuliert ihnen dazu, dass es Gott sei Dank ein gutartiges Ergebnis ist, aber sie haben eine Operation gehabt und die damit assoziierten Risiken. Also bitte nicht das MRT zur Routine Früherkennung, das ist ausschließlich Frauen mit einer Hochrisikoanamnese vorbehalten und Frauen mit einer Mutation. Ganz, ganz wichtig. Sonst schaden Sie der Frau mehr, als Sie ihr nützen.
Wieder eine sehr klare und sehr wichtige Botschaft. Vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag. Danke.